Guten Morgen zusammen. Ich freue mich sehr, dass Sie so zahlreich hier in die neue Aula geströmt sind. Ich begrüße Sie alle, begrüße auch die Kollegen, die hier im Wesentlichen das Zepter schwingen und das Regiment führen, was die Organisation, die Ausrichtung angeht, die Kollegen Bayreuther und Kruse. Ich begrüße alle, die von nah und fern aus Ministerien, aus Gesundheitsorganisationen, aus diversen Organisationen im Ausland, im Inland hierher gefunden haben, stellvertretend auch Spectabilis aus Tokio oder auch, wie ich eben die Bekanntschaft machen konnte, mit dem ehemaligen Max-Planck-Direktor aus München, der ebenfalls hierher gekommen ist. Sie alle, die Sie von nah und fern hier nach Heidelberg gekommen sind, um an einem wichtigen Thema hier mitzuarbeiten, mitzuwirken, den Austausch zu fördern, Demenz. An einer Demenz zu erkranken und in deren Folge unselbstständig oder gar unzurechnungsfähig zu werden, das ist das wahrscheinlich am meisten gefürchtete Risiko alternder Menschen. Jeder hat so in seiner spezifischen Lebensspanne gewisse Risiken, deren er sich bewusst ist, der Student beispielsweise, dem Risiko durch eine Prüfung zu fallen oder dem Autofahrer einen Unfall zu erzeugen. Aber das am meisten vielleicht gefürchtete Risiko alternder Menschen ist, an Demenz zu erkranken. Vielleicht vergleichbar mit der inneren Befangenheit gegenüber dem Krebs. In der Medizin, der Onkologie haben wir es hier mit einem zweiten Teil zu tun, der aber bei Weitem, wie ich gleich noch ausführen werde, fachübergreifender oder vielleicht ähnlich fachübergreifend zu behandeln oder zu bearbeiten ist dieses Thema. Die bei fortgeschrittener Demenz auftretenden kognitiven Einbußen werden von den meisten Menschen deshalb also als direkte Bedrohung betrachtet. Ein zunehmender Anteil der zunehmend älter und alternder werdenden Menschen werden ja auch damit konfrontiert. Diese Konfrontation und auch die Konfrontation mit Demenzkranken, also des Gesunden gegenüber dem Demenzkranken, erzeugt nicht nur Unsicherheit, sondern löst zum Teil auch massive Ängste aus. Die Begegnung mit Demenzkranken macht daher in besonderer Weise deutlich, dass Altern, zumindest solange man Kriterien wie Aktivität, soziale Teilhabe oder gar wirtschaftliche oder andersartige Produktivität zugrunde legt, dass dies zum Teil mit erheblichen Einschränkungen einhergeht, auch dann, wenn man sich lebenslang um eine verantwortliche, gesundheitsbewusste Lebensführung bemüht hat. Das heißt, es trifft einen eben wie eine Krankheit und entsprechend direkt trifft es einen. Demenz konfrontiert daher in besonderer Weise mit den Grenzen der menschlichen Existenz. Angesichts der hohen psychischen Belastungen, mit denen sich demenzkranke Menschen und deren Angehörige auseinandersetzen müssen, ist es von größter Bedeutung, neben der Grundlagenforschung die angewandte, die anwendungsorientierte Forschung auszubauen, um Menschen, die bereits an Demenz erkrankt sind, sowie deren Angehörige wirksam zu unterstützen. Und das liegt ganz im Kontext der Universität, aller großen, sich modern ausrichtenden Universitäten, von der Invention, von der Grundlagenforschung über die Innovation bis hin in die Applikation hineinzubewegen und diese zu befruchten, sie nicht selber durchzuführen, das ist nicht Aufgabe forschungsorientierter Universitäten, aber die Brücke dahin zu bauen, die Innovation, das gehört durchaus dazu. Insofern freue ich mich, dass heute, wie ich eben erfahren habe, auch sehr viele Teilnehmer an diesem Kongress hier sind, die direkt mit der Anwendung, mit den Auswirkungen auch konfrontiert sind und diese bewerkstelligen. Die heutige Tagung setzt sich mit dem Thema Lebensqualität dieses genau zum Ziel. Sie informiert ausführlich über ein Instrument zur Erfassung der Lebensqualität demenzkranker Menschen, welches vom Institut für Gerontologie unserer Universität in jahrelanger Arbeit entwickelt wurde. Und dabei konnte das Institut auf eine sehr erfolgreiche Zusammenarbeit mit der Abteilung für Gerontopsychiatrie unserer Universität blicken. Sie müssen manchmal entschuldigen, angesichts von über 60 Studienfächern und einer mehreren Hundertschaft, vieler Hundertschaft von professoralen Kolleginnen und Kollegen, fällt es mir manchmal schwer, die jeweiligen Fachtermini richtig auszudrücken. Ich werde aber, kann Ihnen versichern, es liegt nicht an einer Demenz des Rektors, sondern eher an einer logopädischen Schwäche, die möglicherweise auch noch ordentlich behandelt werden kann im Rahmen der medizinischen Fakultät. Mit der Messung von Lebensqualität auch bei jenen Patienten und Patientinnen, bei denen die Demenz schon weit fortgeschritten ist, wird nicht nur ein wichtiger fachlicher, sondern auch ein wichtiger ethischer Beitrag geleistet. Denn erst auf der Grundlage einer derartigen Messung ist es überhaupt möglich, neben der objektiven Perspektive auch die subjektive Perspektive des Demenzkranken abzubilden und sich in Therapie und Pflege ganz auf diese Perspektive einzustellen. Dabei beeindruckt eins immer wieder, die Tatsache nämlich, dass auch schwerst demenzkranke Menschen Wohlbefinden und Freude zeigen können, unter der Voraussetzung, dass sie eine fachlich wie ethisch anspruchsvolle Therapie und Pflege erhalten. Auf dem heutigen Kongress werden international anerkannte Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler, aber auch, und ich sagte es eingangs, Entscheidungsträger aus Politik, aus Verbänden und aus Organisationen unterschiedlicher Art, die mit dem Thema verknüpft sind, zu Ihnen sprechen. Ich freue mich sehr darüber, dass es dem Institut für Gerontologie gelungen ist, einen solchen Kongress von Referenten und Referentinnen für diese Tagung zu gewinnen. Zudem freue ich mich darüber, dass so viele fachkundige Personen der Einladung nach Heidelberg gefolgt sind und dass auch die Politik Interesse daran findet. Und stellvertretend dafür begrüße ich hier Herrn Pfisterer, Mitglied des Landtags von Baden-Württemberg. Der heutige Kongress adressiert ein Thema, das schon durch seine Teilnehmer eine große gesellschaftliche Relevanz signalisiert. Es ist ein Themengebiet, das einen fachübergreifenden Ansatz verfolgen muss, um zu umfassenden Resultaten zu finden. Es zeigt für mich in einer sehr beeindruckenden Art und Weise, dass solche übergeordneten großen Fragen, letztlich große Fragen der Gesellschaft, der Menschheit, bestens auch an einer Volluniversität und von den Mitgliedern der Volluniversität behandelt werden können, vielleicht behandelt werden sollen. Denn sie bietet die Möglichkeit, die Volluniversität, disziplinäre Ergebnisse, die auf hohem Forschungsniveau erschlossen wurden, in einem direkten persönlichen Austausch interdisziplinär zu bearbeiten. Es geht also nicht nur darum, heute hier und in der kommenden Zeit auf Tagungen Ergebnisse auszutauschen, sondern die Volluniversität bietet auch die Möglichkeit, direkt im Forschungsprozess miteinander zu sprechen und die Forschung als eine Säule und nicht als verschiedene Säulen, die isoliert arbeiten, dann später zusammenfinden, sondern als eine Säule zu betreiben. Hier liegt die Chance der Volluniversität. Und die Universität Heidelberg ist dem Leitbild dieser Volluniversität verpflichtet und fördert diesen Austausch über die Wissenschaftskulturen hinweg durch das Marsilius-Kolleg, das Gespräche zwischen den Wissenschaftskulturen fördert und disziplinübergreifende Forschungsprojekte initiiert und konkretisiert. Das reicht von der Theologie bis in die Medizin. Das reicht von den Kulturwissenschaften, wie geht man mit Krankheiten um, bis hin in die Sozialwissenschaften und die Wirtschaftswissenschaften. Welche Folgen hat es für eine Volkswirtschaft oder für andere Einheiten, die im Wirtschaftskreislauf sich betätigen? Das heute zu diskutierende Thema fügt sich gleich in zwei Leitthemen des Marsilius-Kollegs unserer Universität ein. Menschenwürde als dem einen Thema und Altern als dem zweiten Thema. Beides sind Säulen des interdisziplinären Austauschs an der Universität. Und dieses Marsilius-Kolleg, das ich schon erwähnt habe, bildet einen bedeutenden Bestandteil des Zukunftskonzepts unserer Universität in der Exzellenzinitiative. Es bringt Geistes-, Wirtschafts-, Sozial- und Rechtswissenschaften zusammen mit den Natur- und Lebenswissenschaften, um damit zentrale Fragen, zum Beispiel der Menschenwürde oder des Alterns, interdisziplinär behandeln zu können. Von der Arbeit im Marsilius-Kolleg, eine Art Center of Advanced Study, profitieren viele Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler. Sie diskutieren die Themen auf dieser Plattform, darunter beispielsweise auch die Mitglieder des Instituts für Gerontologie sowie der Abteilung für Gerontopsychiatrie. Und daraus, aus diesen verschiedenen Themen, entstehen sozusagen Spin-offs in die Universität hinaus, in die Universität auch hinein, aus denen wiederum neue Forschungsthemen, Ideen entwickelt werden können, die letztlich dann zukunftsfähig sind und die Marke und das Profil der Universität Heidelberg schärfen und schärfen sollen. Die heutige Tagung lässt gleichfalls diese interdisziplinäre Orientierung erkennen. Sie zeigt, dass Demenzerkrankungen einerseits aus naturwissenschaftlicher, andererseits aus verhaltens- und sozialwissenschaftlicher Sicht untersucht werden müssen, ganz gleich, ob dabei die Entstehung der Demenz oder die Therapie und Pflege im Zentrum des Interessens steht. Und die Ergebnisse müssen dann auch zu einem Ganzen bzw. auf Grundlage eines ganzheitlichen Menschenbildes wieder zusammengefügt werden. An unserer Universität finden sich zahlreiche Arbeitsgruppen, die sich wissenschaftlich mit dem Thema Demenz befassen. Dass heute eine dieser Arbeitsgruppen diesen Kongress durchführt und dies mit umfassender Förderung des Bundesministeriums für Familie, Senioren, Frauen und Jugend, ist ein nicht nur für breitere Öffentlichkeit, sondern auch für unsere Universität wichtiges Ereignis. Der Kongress Lebensqualität bei Demenzerkrankung, Assessment, Intervention, Ethik und Recht, den wir heute feierlich eröffnen dürfen, steht für diesen interdisziplinären Austausch und verdeutlicht eindringlich mit den vielen spannenden Beiträgen den Facettenreichtum und die gesellschaftliche Relevanz dieses, wie man auch sagt, übergreifenden, transdisziplinären Themas. Es steht damit in breiter Tradition unserer Ruperto Carola, deren Wissenschaftler, und die Wissenschaftler sind es, die die Universität ausmachen, nicht dieses Gebäude, sondern alle Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler, vom Studenten bis hin zum Doktoranden und Professoren, alle machen die Universität aus, vom ersten Semester bis zur Emeritierung. Und drumherum auch noch die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter in der Verwaltung, die das Ganze und in der Technik, die das Ganze dann erst ermöglichen. Damit steht dieses Thema in seiner Gesamtheit, auch in der Gesamtheit der Ruperto Carola, deren Wissenschaftler sich stets der Grundlagenforschung verpflichtet, andererseits aber ebenso engagiert ihre Ergebnisse in den gesellschaftlichen Diskurs eingeflochten haben. Dieser Kongress wird sicherlich in diesem Sinne dazu beitragen, zum einen grundlegende Fragestellungen auszuloten und in den Beiträgen und Diskussionen neue Lösungsansätze zu dem Thema und den damit verbundenen gesellschaftlichen Herausforderungen zu entwickeln. Ich wünsche Ihnen, meine Damen und Herren, liebe Kolleginnen und Kollegen, sehr herzlich einen guten Austausch, intensive Diskussionen und viel Erfolg, nicht nur für Sie, sondern vor allen Dingen um der Sache willen. In diesem Sinne eröffne ich diesen Kongress, freue mich, dass Sie hierher gekommen sind und wünsche Ihnen nun alles Gute und viele Freude, wie heißt es so schön im Fernsehen, bei der Vermehrung der gewonnenen Einsichten. Vielen Dank.
Magnifizenz, liebe Kolleginnen und Kollegen, Herr Staatssekretär, Herr Landtagsabgeordnete, meine sehr verehrten Damen und Herren. Dass dieser wichtige Kongress hier in Heidelberg stattfindet, haben wir Kollege Kruse zu verdanken, der, und darauf bin ich stolz, dem Direktorium des Netzwerks Altersforschung an der Universität Heidelberg angehört. Der Entdecker, der Namensgeber der wichtigsten Demenzerkrankung, Emil Kreppelin, hat ja Heidelberg verlassen und ist gen München gezogen, bevor er mit seinem Schüler Alois Alzheimer die wichtige Entdeckung gemacht hat. Dass sein Herz aber in Heidelberg geblieben ist, können Sie sehen, wenn Sie Zeit haben und zum Bergfriedhof gehen, da liegt er begraben, er ist immer noch in Heidelberg oder wieder in Heidelberg und sein Grab finden Sie direkt vor dem Mausoleum. Meine Damen und Herren, Altern betrifft den ganzen Menschen und macht ihn anfälliger für Krankheiten und Unfälle. Das ist die beste Definition, die wir im Augenblick für Altern haben. Altern, sagen wir, tut eine Gesellschaft, aber in Realität altert das Individuum, jedes Individuum altert auf seine spezifische, persönliche Weise. Wir können mittlerweile auch nachweisen, dass nicht das Herz, die Leber, die Niere oder das Gehirn altern, sondern dass es einzelne Zellen sind, die ihren Dienst versagen und letztlich, wenn es genügend Zellen sind, dann auch das Organ versagt. Ein anderes Beispiel, das die Individualität des Alterns klar machen soll: Unsere Lebenserwartung steigt heute an diesem Tag um 6 Jahre. Wir werden alle 4 Jahre um 1 Jahr älter. Heißt das, dass das Rentenalter oder das Pensionsalter alle 4 Jahre um 1 Jahr steigen sollte? Nein, das heißt es ganz klar nicht. Betroffen von dieser Erhöhung der Lebenserwartung ist nur jeder Zweite. Statistisch nur 50% der Bürger erreichen die errechnete Lebenserwartung. Die anderen sterben vorher. Wir müssen lernen, den Alterungsprozess messen zu können. Heute geht das im Wesentlichen nur über die Erfassung von Krankheiten oder Krankheitsprozessen, die in unserem Körper ablaufen. Aber wir alle wissen, dass Altern und Krankheit nicht synonym sind, nicht das Gleiche sind. Altern zu verstehen und auf individueller Ebene beantworten zu können, intervenieren zu können, erfordert einen disziplinübergreifenden Ansatz. Im Netzwerk Alternsforschung der Universität Heidelberg und Partner, das besonders unterstützt wird von unserem Rektor und ich ihm hier für meinen Dank aussprechen möchte, wird erstmalig in Deutschland, in diesem Netzwerk wird erstmalig in Deutschland das Altern interdisziplinär, sowohl auf biologisch-medizinischer als auch geistes-, sozial- und verhaltenswissenschaftlicher und ökonomischer Sicht erforscht. Ich hoffe, dass dieses Beispiel Schule macht und wir bald sehr viel Konkurrenz bekommen in diesem disziplinübergreifenden Ansatz. Hauptaufgabe dieses NARs, wie wir das Netzwerk Alternsforschung abkürzen, ist es unter anderem, neben diesen wissenschaftlichen Erkenntnissen den interessierten Laien den Zugang zu wissenschaftlichen Themen und neuen Forschungsergebnissen zeitnah zu erleichtern. Wir haben eine Serie von Seminaren für die Öffentlichkeit begründet, die großen Anspruch hat. Das nächste Seminar findet, wenn Sie nach Heidelberg kommen wollen, am 6. Juni statt. Da geht es ums Herz, wenn das Leben am seidenen Faden hängt. Der Geist ist willig, das Herz ist schwach. Das nächste Thema, körperliches Training bei Herzpatienten. Und das dritte Thema, wir sind fächerübergreifend, wird von einer Musikwissenschaftlerin, Silke Leopold, vertreten: Herz und Mund und Tat und Leben, was die Musik über das Herz verrät. Die Alternsforschung in Heidelberg ist mittlerweile präsent für jeden, der daran Interesse hat. Wir haben auch einen Kolleg ins Leben gerufen als Netzwerk Alternsforschung, mit dem wir dieses Ziel der Zugangseröffnung von wissenschaftlichen Themen und Forschungsergebnissen an die Öffentlichkeit unterstützen möchte. Professor Andreas Kruse, habe ich schon erwähnt, ist Mitglied des Direktoriums des Netzwerk Alternsforschung. Professor Johannes Schröder, der Psychiater, den Sie heute hören, ist ebenfalls Mitglied im Netzwerk Alternsforschung. Wir sind stolz, dass wir diese und weitere Top-Wissenschaftler gewinnen konnten für das Netzwerk Alternsforschung. Ich freue mich besonders über diese Tage in Heidelberg, weil sie diese individuelle Problematik, die das Altern für jeden, der altert, betrifft, zum Zentrum hat. Exemplarisch sind hier die richtungsweisenden Forschungsarbeiten von Kollegen Kruse und seinem Team zu erwähnen. Ich arbeite seit 25 Jahren über die Alzheimer-Krankheit und deshalb können Sie verstehen, wie erfreut ich bin, dass neben der medikamentösen Interventionsforschung auch eine sehr erfolgreiche nichtmedizinische Interventionsforschung auf den Weg gebracht wurde. Ich bin stolz darüber, dass dieser Kongress hier und heute uns einführen wird in die vielen Möglichkeiten, die wir haben, Menschen auch unter schwersten Bedingungen Lebensqualität zu erlauben, zu ermöglichen. Und ich wünsche Ihnen viel Interessantes bei diesem Kongress und wünsche den hier Vortragenden die Eingabe, die man braucht, um die schwierigen Themen auch so rüberzubekommen, dass Sie in der Praxis damit umgehen können. Viel Erfolg.
Magnifizenz, sehr geehrter Herr Bayreuther, sehr geehrter Herr Pfisterer, sehr geehrte Damen und Herren, ich möchte Sie im Namen der Fakultät für Verhaltens- und empirische Kulturwissenschaften ebenso wie im Namen des Instituts für Gerontologie sehr herzlich willkommen heißen zu unserer heutigen Tagung und erlaube mir zunächst der Freude darüber Ausdruck zu geben, dass so viele zu dieser Tagung gekommen sind. Wir haben auch im Vorfeld der Anmeldungen von vielen Kolleginnen und Kollegen gehört, dass sie sagten, wir sind froh, dass eine Tagung zur Lebensqualität demenzkranker Menschen ausgerichtet wird, die nicht nur den fachlichen Aspekt im engeren Sinne akzentuiert, sondern auch ethische Fragen, rechtliche Fragen und vor allen Dingen eine internationale Perspektive versucht darzulegen. Meine Damen und Herren, vor 4 Jahren war ich konfrontiert mit mehreren Journalisten des Fernsehens, die eine Sendung machten über den assistierten Suizid in der Schweiz, beziehungsweise eine Sendung auch zu der Frage, inwiefern es notwendig sei, die aktive Sterbehilfe gesetzlich zu verankern, beziehungsweise, um es umfassender auszudrücken, die Sterbehilfe zu liberalisieren. Es war ein sehr langes Interview, das mit mir geführt wurde, und ich hatte den Eindruck, dieses Interview zielte vor allen Dingen auf einen Aspekt. Nämlich von mir die Aussage zu erhalten, dass ich als Wissenschaftler ausdrücklich die aktive Sterbehilfe unterstütze, weil es sehr viele Grenzsituationen des menschlichen Lebens gebe, die von außen betrachtet die Menschenwürde zutiefst in Frage stellen. Ich hatte mich diesem Ansehen permanent widersetzt. Und am Schluss kamen wir auf folgende Frage. Die Frage nämlich, muss nicht eigentlich die Wissenschaft, die in einem hohen Maße ja auch mit Grenzsituationen des Lebens konfrontiert ist, eine sehr differenzierte theoretische Perspektive entwickeln, die uns hilft, die aktive Sterbehilfe zu liberalisieren, muss nicht die Wissenschaft im Grunde genommen in die Öffentlichkeit treten und sagen, aktive Sterbehilfe ist notwendig, weil es sehr viel Leben in Grenzsituationen gibt, das eine Menschenwürde nicht mehr trägt. Meine Antwort auf diese Frage war eine, die den Journalisten nicht gefallen hat. Ich habe gesagt, unser Institut versteht das wissenschaftliche Tun in Grenzsituationen und vor allen Dingen in der Grenzsituation der Demenz völlig anders. Die Wissenschaft muss sich darum bemühen, die instrumentelle Vernunft stark zu machen, die eine zentrale Grundlage für die praktische Vernunft bzw. die Ethik darstellt. Was heißt das? Die Wissenschaft hat die Aufgabe, darzulegen, wie die Lebensqualität von Menschen in Grenzsituationen der Demenz wahrgenommen, interpretiert, erlebt wird und muss stark machen, dass wir von außen betrachtet keine Aussage darüber treffen können, ob die Menschenwürde eines Individuums gegeben ist oder nicht, sondern dass es überaus notwendig ist, die Lebensqualität eines Menschen aus der Innenperspektive zu begreifen und aus der Innenperspektive darzustellen. Das wäre eine wichtige Forderung, die die instrumentelle Vernunftebene betrifft. Und erst dann, wenn wir die instrumentelle Vernunftebene dargelegt haben, wenn wir genügend empirische Beispiele dafür gewonnen haben, wie Menschen in Grenzsituationen die Lebensqualität aus einer Innenperspektive heraus begreifen, können wir uns Fragen der praktischen Vernunft, das heißt der Ethik, zuwenden. In der Terminologie des Dietrich Bonhoeffer heißt das, vor den letzten Dingen sind zunächst einmal die vorletzten Dinge zu bewältigen. Das hat die Journalisten nicht gefreut und mein Interviewpacht ist dann auch nicht gesendet worden. Was mich wieder gefreut hat, in der Hinsicht, dass ich sagte, du konntest auf jeden Fall diesem Ansinnen widerstehen, was mich aber geärgert hat, weil einfach nicht dargelegt worden ist aus der wissenschaftlichen Perspektive, wie wir unser Tun begreifen und dass wir auch als Wissenschaftlerinnen bzw. Wissenschaftler durchaus in der Lage sind, zu hochkomplexen ethischen Problemsituationen differenziert Stellung zu nehmen. Meine Damen und Herren, wir freuen uns als Institut für Gerontologie, ich darf es noch einmal sagen, außerordentlich darüber, dass Sie heute zu dieser Tagung gekommen sind, dass so viele gekommen sind. Ich darf dies tun, auch stellvertretend für meine Kolleginnen und Kollegen, hier vor allen Dingen Frau Becker, Herrn Kasper bzw. Herrn Schröder, weil wir glauben, dass wir in dem intensiven Diskurs mit Ihnen noch sehr viel Aspekte der Lebensqualität bei Demenz kennenlernen werden, die wir vielleicht noch gar nicht ausreichend auch in unserem Instrument berücksichtigt haben. Ich bedanke mich sehr herzlich dafür, dass die Kolleginnen und Kollegen, die wir gebeten haben, zu einem Vortrag heute nach Heidelberg zu kommen, um eben das Thema Lebensqualität bei Demenz aus sehr unterschiedlichen Perspektiven zu thematisieren, dass sie zu uns gekommen sind und dass sie auch diese Diskussion mit uns heute führen werden. Wenn ich nun Frau Becker und Herrn Kasper schon nach vorne bitten darf, wir treten jetzt sozusagen in die Einleitung des Vortrags zu Hilde, also Heidelberger Instrument zur Erfassung der Lebensqualität demenzkranker Menschen. In der Zeit, in der Sie kommen, aber jetzt stehen Sie ja schon hier, wollte ich noch kurz einen Punkt sagen. Lassen Sie mich vielleicht mit einem sehr bemerkenswerten oder zwei sehr bemerkenswerten Zitaten des großen Dichters und Philosophen Friedrich Schiller unser Thema einleiten. Von Friedrich Schiller lesen wir im Jahre 1797 geschrieben Folgendes. Nichts mehr davon. Zu essen gebt ihm und zu wohnen. Habt ihr die Blöße des Menschen bedeckt, so gibt sich die Würde von selbst. Ein überaus bemerkenswerter Ausspruch, der uns ja Folgendes vor Augen führt. Die Menschenwürde ist dem Menschen qua Mensch gegeben. Und wir können uns nie anheischig machen, eine Aussage darüber zu treffen, und zwar aus einer externen Perspektive heraus, ob dieses Individuum Menschenwürde hat oder nicht. Das können wir gar nicht. Sie ist ihm als Individuum gegeben. Aber wir haben als Gesellschaft die große Aufgabe, Rahmenbedingungen, Umweltbedingungen, Lebensbedingungen zu schaffen, unter denen sich die Menschenwürde verwirklichen kann. Das schreibt ein Jahr später Schiller in folgender Weise. Der Menschheit Würde ist euch in die Hand gegeben. Bewahret sie. Sie sinkt mit euch und sie kann mit euch gehoben werden. Wir lassen uns im Institut für Gerontologie von dem Bemühen leiten, die Lebensqualität des Menschen aus einer Innenperspektive zu betrachten. Zweitens, wir lassen uns von dem Bemühen leiten, die Umweltbedingungen und die Lebensbedingungen darzulegen, zu beschreiben, zu analysieren und zu beschreiben, die notwendig sind, damit das einzelne Individuum seine Menschenwürde leben kann, und sind beeindruckt, dass dies auch bei Menschen möglich ist, deren Demenz weit fortgeschritten ist. Ich danke an dieser Stelle unseren Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftlern aus dem Institut und ich danke an dieser Stelle dem Bundesministerium für Familie, Senioren, Frauen und Jugend für die umfassende Förderung der Studie. Und danke an dieser Stelle unserem Rektor bzw. Herrn Bayreuther, die uns als Institut für Gerontologie hervorragende Arbeitsbedingungen geben. Und danke Ihnen herzlich für Ihr Kommen. So,